Ja, wir lesen im zweiten Buch Mose in Exodus, Kapitel 20. Und Stefan hat, wir hatten nochmal drüber gesprochen, er hat nochmal mich daran erinnert, dass es auch in der Bibel oft bei den Propheten immer wieder den Hinweis auch auf diesen Bund Gottes, diesen Bundesschluss am Sinai gibt, mit dem ganzen Bildhintergrund, dass dieser Bund ja auch wie so ein Ehebund im Grunde ist. Und das ist auch vergleichbar mit dem, was vielleicht so ein Ehepaar sich verspricht am Anfang ihrer Ehe. Dieser Bundesschluss, der auch in Verpflichtungen besteht, die man eingeht gegenseitig. Und es geht hier um einen Liebesbund. Davon hatten wir letztes Mal auch schon gelesen, dieser Liebesbund, wo Gott auch sagt, na, dass es ihm darum geht, dass diejenigen, die ihn lieben und seine Gebote halten, dass es um eine Liebesbeziehung geht. Und ein anderer Hinweis ist eigentlich auch das Hebräische, wie diese einzelnen Gebote formuliert sind und wie wir sie übersetzen. Wie gesagt, wir sprechen immer von den 10 Geboten, in der Bibel steht aber immer nur von den 10 Worten. Und auch die Übersetzung, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, die kann man auch anders übersetzen, im Sinne von, du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Das geht gar nicht. Ich bin der Herr, dein Gott. Du kannst gar keine anderen Götter haben neben mir. Wenn ich dein Gott bin, dann hast du an mir genug. Dann bin ich dein Gott und du brauchst nichts anderes. Dann hast du keinen Mangel. Dann fehlt dir nichts. Und so wandeln sich die Gebote plötzlich zu Verheißungen, zu dem, was in dem Kontext, in dem sie eigentlich stehen. Denn Gott sagt am Anfang, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Worin bestand das Sklavenhaus? Paulus macht es uns deutlich, die Sklaverei, unter der ich gefangen war, ist die Sklaverei der Sünde. Das die Sünde mich dazu getrieben hat, mir Götter zu suchen, die keine wahren Götter sind, die mir nicht das geben können, was der wahre, lebendige Gott, mein Schöpfer und mein Erlöser mir geben kann. Die Sklaverei bestand darin, dass ich mir Bilder gemacht habe und mich vor diesen Bildern, vor diesen toten Götzenbildern niedergeworfen habe. Und du kannst diese ganzen Gebote durchgehen, bis du nachher zu diesen Geboten. Ich war gefangen darin, in der Sünde gegen meine Eltern zu rebellieren. Ich war gefangen darin, in der Sünde ehebrecherische Gedanken und Taten zu haben und zu tun. Ich war darin gebunden, zu stehlen, mir zu nehmen, was mir nicht gehört. Und nicht warten zu können auf den Tag, wo ich vielleicht genug Geld habe, um mir etwas zu kaufen, was ich denn gerne haben möchte. Ich bin bin versklavt gewesen unter der Herrschaft der Sünde, die mich getrieben hat zu all diesem sündhaften Tun. Und der Herr ist mein Gott, er hat mich befreit daraus. Ich muss es nicht mehr tun, ich werde es nicht mehr tun. Warum? Weil der Herr mein Gott ist. Das ist die Erlösung. Das ist die Rettung. Das ist das Heil. Guck mal, wenn du die 10 Gebote so liest, dann klingen sie doch ganz anders, oder? Wie gesagt, es ist eine Liebeserklärung, es ist ein Liebesbund, den Gott schließt. Und das stimmt mit dem überein, was Paulus auch sagt in 1. Timotheus. Sagt er, nee, doch, 1. Timotheus, Vers 1, Vers 5. 1. Timotheus 1, Vers 5 schreibt Paulus, das Ziel der Weisung, man kann auch sagen, der Tora, des Gesetzes, der Gebote, der Unterweisung, der Lehre Gottes. Das Ziel der Weisung aber ist Liebe. Gott sagt in den 10 Geboten, in den 10 Worten, da gibt es die einen, die mich lieben und die anderen, die mich hassen. Entweder oder. Jesus hat auch immer wieder gesagt, es gibt zwei Wege, die du gehen kannst. Der Weg zum Leben und der Weg ins Verderben. Willst du den Weg des Hasses gehen oder willst du den Weg der Liebe gehen? Der Weg der Liebe ist die Liebe zu Gott und zu deinem Nächsten. Also das Ziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das, was Gott durch sein Evangelium, was Gott durch Jesus am Kreuz getan hat für uns, was er durch seinen Geist in uns wirkt. Ein reines Herz, ein gutes Gewissen, ungeheuchelten Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzgemäß gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist. Das Gesetz ist nicht für einen Gerechten bestimmt. Warum nicht? Weil er das Gesetz durch den Geist Gottes hält. Weil er getrieben und geleitet ist vom Geist Gottes und die Frucht des Geistes in ihm wächst, welche ist Liebe, Treue, Sanftmut, Geduld, ich krieg sie nicht alle aufgezählt. Ihr könnt nachgucken in Galater 5, Vers 22, 23. Und Paulus sagt, gegen all das ist das Gesetz nicht gerichtet. Wenn du erfüllt bist mit dem Geist und die Frucht des Geistes in dir wächst, der Geist sich ausbreitet, der Geist dich beherrscht und leitet, dann tust du die Dinge, die Gott wohlgefällig sind. Dann lebst du in der Liebe, in der Liebesgemeinschaft mit deinem Vater im Himmel. Dann lebst du auch die Liebe aus zu deinem Nächsten. Und dann brauchst du kein Gesetz. Dann muss Gott nicht neben dir stehen und sagen, du sollst aber das und das tun. Oder du sollst aber das und das nicht tun. Weil du tust es. Für die Gerechten ist das Gesetz nicht bestimmt, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder, Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, mit Männern Schlafende, Menschenhändler, Lügner, Meineidige. Und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. In dieser Aufzählung findest du vieles wieder von den 10 Worten. Und Paulus sagt, das brauchen eigentlich nur die Gesetzlosen. Und da sehen wir dann wieder, dieser Bund, den Gott am Sinai geschlossen haben, ist eben noch nicht der vollendete, perfekte Liebesbund, den Jesus dann mit uns geschlossen hat, den wir heute auch noch mal wieder feiern in der Erinnerung im Abendmahl. Es ist eben noch nicht vollständig, vollendet. Es ist nicht der ewige Bund, sondern es ist ein Bund mit einem widerspenstigen Volk, ein Volk von Sündern und Ungerechten, die diesem Gesetz Gottes ja zustimmen mit dem Mund, wie Paulus sagt in Römer 7, das Gute, ja, das will ich will das Gute, aber ich tue nicht das Gute, weil die Macht der Sünde mich immer noch versklavt. Das heißt, dieses Volk war zwar befreit von der äußeren Sklaverei, aber es war nicht befreit von der inneren Sklaverei der Sünde. Und so müssen wir es auch lesen, diese 10 Gebote. Sie sind den Gesetzlosen gegeben, denen, die immer noch von der Sünde beherrscht sind, um ihnen aufzuzeigen, dass sie in der Sünde leben, dass sie unter der Herrschaft der Sünde leben. Weil diese guten Gebote des liebenden Gottes, des liebenden Ehemannes, ne, wenn du in diesem Bund lebst, ich bin der Herr dein Gott, ich erlöse dich, ich errette dich aus aller Sklaverei, dann wirst du keine anderen Götter neben mir haben. Dann wirst du dir keine Bildnisse machen. Aber was hat Israel gemacht die ganze Zeit über? Immer wieder haben sie sich Bildnisse gemacht. Schon gleich nachdem sie das Gesetz empfangen haben und Mose auf den Berg wieder noch einmal gegangen ist, um von Gott die Anweisung zum Bau der Stiftshütte zu bekommen. Was haben sie gemacht nach einiger Zeit? Sie haben gesagt, Aaron, mach uns ein Bildnis. Von Anfang an sind sie diesem Liebesbund nicht treu gewesen. Warum? Weil sie innerlich noch gar nicht befreit waren, weil sie immer noch in der Sklaverei in Ägypten gelebt haben. Und die wahre Befreiung, sie geschieht erst durch das Lamm Gottes, was geschlachtet wird. Für die Sünde der ganzen Welt, auch für die Sünde Israels. Das Passahlamm, was geschlachtet wurde, das wahre Passahlamm, nicht nur das Lamm beim Auszug aus Ägypten, nein, die Vollendung in Jesus Christus. So ist das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus hin. Es deutet auf ihn und auch die 10 Worte innerhalb dieses Bundes, dieses Sinai-Bundes, sie sind ein Wegweiser zu dem liebenden Eheherrn. So wird es uns ja vor Augen geführt. Christus ist der liebende Ehemann für seine Gemeinde. Er hat sich selbst hingegeben für seine Gemeinde, für seine Braut. So, ich muss wieder runterfahren ein bisschen. 2. Mose 20, Geschwister. Das Wort Gottes ist so herrlich und Gott ist gut, er ist wunderbar. Er ist unser Retter und er kennt uns mit unseren Fehlern und Macken und Schwächen. Er hat unser Elend in Ägypten gesehen unter Versklavung der Sünde. Und er wollte, dass wir frei sind, freie Kinder Gottes. Er wollte, dass wir eine freie Gemeinde sind, seine Braut. Und deswegen hat er Jesus gesandt, unser Gott, seinen Sohn, um uns herauszureißen aus der Sklaverei der Sünde, sodass wir nur noch einen Gott haben und keinen anderen neben ihm, den einen wahren, lebendigen Gott. Und dann kommen wir hier jetzt zum zweiten Gebot. Es gibt ja unterschiedliche Zählungen der 10 Worte. Es ist eben nicht so, dass hier die durchnummeriert sind. Was ist denn jetzt das zweite Wort? Was ist das erste Wort? Das erste Wort ist sicherlich eindeutig. Es ist klar, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber selbst da wird es schon interessant. Gehört jetzt der erste Satz dazu oder nicht? Na, ich würde sagen, der erste Satz steht über allem, über diesen ganzen 10 Worten. Aber ich würde sagen, dass gegen Luther, würde ich sagen, Vers 4 ist tatsächlich das zweite Wort. Du sollst dir kein Götterbild machen. Hier wird tatsächlich nochmal, es geht natürlich um etwas Ähnliches. Es geht hier auch darum, dass man sich nicht niederwerfen, nicht anbeten soll, etwas, was nicht Gott ist. Also passt es auch zum ersten Wort, zum ersten Gebot. Aber dennoch wird hier nochmal ein anderer Aspekt von Gott betont, nämlich das Götterbild, das aus Stein gehauene, aus Holz geschnitzte Bild. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Wie ist dieses Gebot zu verstehen? Was meint Gott damit? Sollen wir keine Bilder machen? Soll die gesamte bildende Kunst verschwinden von diesem Erdboden? Dürfen wir keine Darstellung? Müssen wir das da wegreißen? Na, weil es, na, manche sehen darin das nicht unbedingt, aber es ist, soll eben durchaus auch eine Taube im Sturzflug sein. Eine Taube, die herabfliegt und gleichzeitig eine Feuerzunge, eine Feuerflamme. Ne? Sollen wir das entfernen? Dürfen wir keine Bilder, da hinten ist glaube ich ein Löwe irgendwie oder so. Ne? Dürfen wir hier keine Bilder mehr haben? Ist das damit gemeint? Es war so zur Zeit der Reformation. Deswegen hat Luther das herausgenommen aus seiner Lehrform der 10 Gebote. Ihm waren die 10 Gebote unglaublich wichtig und es war ihm auch total wichtig, diese 10 Gebote im christlichen Unterricht an die Kinder, an die Jugendlichen, an die Erwachsenen weiterzugeben. Aber er hat diesen Part hier rausgelassen. Warum? Weil es Leute gab, die diese 10 Gebote entdeckt haben und dann angefangen haben, wie wild, alle Bilder, alles, was es an Statuen und sonst was gab, und das gab es ja viel in den katholischen Kirchen, sie rauszureißen, sie zu zerstören, sie zu zerschmettern, die sogenannten Bilderstürmer. Und da war Luther nicht für eingenommen. Das siehst du heute noch in den reformierten Gemeinden, da ist es tatsächlich so in der reformierten Kirche, dass es keine Bilder gibt. Na, die sind alle ganz kahl, diese Kirchen. Da gibt es keine Bilder. Na, und Luther hat das nicht so eng gesehen. Er hat gesagt, das ist nicht eigentlich das, was damit gemeint ist. Und deswegen hat er es rausgehauen. Ich denke, es ist nicht gut, es rauszunehmen, weil wenn wir irgendwas wegnehmen vom Wort Gottes, dann stehen wir unter einem Fluch. Da müssen wir aufpassen. Ja, und dieses Gebot, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Es ist wichtig, dass wir das verinnerlichen. Worum geht es hier? Es ist ganz interessant, dass eigentlich hier in der griechischen Übersetzung ein Wort steht, was uns sehr vertraut ist. das Wort Eidolon. Und das kennen wir, das Wort, oder? Idol. Idol. Du sollst dir kein Idol machen. Jesus hat mal gesagt, ihr sollt niemanden Vater nennen, denn ihr habt nur einen Vater im Himmel. Matthäus 23. Ihr sollt auch niemanden Meister nennen, denn nur einer ist euer Meister. Diese Ausschließlichkeit, ne, diese sich dem zu verweigern, wozu unsere Seele nämlich immerhin strebt. Das ist, und insofern hängt es mit dem ersten Gebot zusammen, diese Sehnsucht danach, sich an etwas zu binden, was einem Hoffnung gibt, was einem Frieden gibt, was einem, ne, und das ist nicht der lebendige Gott. Aber mit diesem Idol sind natürlich Menschen gemeint meistens, ne? Das sind ja Menschen, besondere Menschen, an die wir uns binden, die uns ein großes Vorbild sind, die, ja, denen wir nacheifern, denen wir nachfolgen. Und da sagt Gott seinem Volk ganz am Anfang, tut das nicht. Ihr habt einen unsichtbaren Gott. Und das hat Israel herausgehoben aus all den Völkern, dass sie einen Gott hatten, ohne Götterbild. Später im Heiligtum. Es gab kein Götterbild in diesem Hauptheiligtum dieses Gottes. Die Stelle, wo eigentlich ein Götterbild stehen musste, war leer. Was ist das für ein Gott, der kein Bild hat? Ist der nicht existent oder was? Ist das das Nichts? Der unsichtbare Gott. Nein, er ist größer als alles, was auf dieser Erde ist. Denn alles, was auf dieser Erde ist, was du sehen kannst, ist von Gott geschaffen. Es ist kleiner als er selbst. Es ist nicht gleich groß oder größer als er, sondern es ist kleiner. Alles, was er geschaffen hat, ist kleiner. Wie kann also etwas, was kleiner sein, größer sein oder genauso groß? Wie kann ich etwas nehmen und sagen, das ist Gott? Na, so wie Israel das gesagt hat. So, Aaron hat dieses, ne, Götterbild gegossen, hat es ein Stück weit dem Zufall überlassen, was da am Ende rauskommt. Na, und dann kam da so ein Kalb, so ein Stier, was weiß ich, kam da raus, so ein Stierbild, so eine Form. Und die haben gesagt, das ist der Gott, der uns aus Ägypten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten herausgeholt hat. Gott sagt, nicht du machst den Gott, sondern der Gott, ich mache dich. Ich bin dein Schöpfer, nicht du mein Schöpfer. Dass Menschen Kunstwerke herstellen, diese Fähigkeit, kreativ zu sein und etwas zu erschaffen, wir haben es ja nicht ganz, wir können ja nichts erschaffen in dem Sinne. Wir können die Dinge, die da sind, formen. Wir können sie umformen. Wir können daraus etwas herstellen. Wir können etwas nachbilden oder etwas ganz Eigenes kreieren aus den vorhandenen Mitteln. Aber wir verarbeiten eigentlich nur die Dinge. Trotzdem ist es ein Stück Kreativität, die wir von unserem Schöpfer empfangen haben. Aber wie können wir, die wir selbst ein Geschöpf Gottes sind, etwas kreieren aus dem, was er geschaffen hat, was ihn dann repräsentiert oder was das Göttliche repräsentiert. Und dann, und das ist das, was die Propheten auch wirklich ironisch teilweise darstellen, ne? Die sagen dann, wie kann man das machen? Gott schafft uns Menschen, er hat uns geschaffen, er hat auch die Bäume geschaffen, ne? Und dann geht der Mensch hin, der von Gott geschaffen ist, zu dem Baum, der von Gott geschaffen ist. Er fällt diesen Baum, er bearbeitet das Holz. Aus dem einen Teil des Holzes macht er, das verfeuert er als Brennholz und aus der anderen Hälfte des Holzes schnitzt er eine schöne Figur, stellt sie auf und wirft sich davor nieder und betet es an. Was für ein Irrsinn. Nein, Gott ist der Schöpfer. Wir sind die Geschöpfe. Jetzt ist es aber auch noch eine interessante Sache mit dem Bild, oder? Weil Gott hat uns am Anfang geschaffen, uns Menschen, nicht die Tiere, nicht die Fische im Wasser, nicht Engel im Himmel, sogar sie nicht, sondern uns Menschen hat er geschaffen als sein Ebenbild, ihm ähnlich. 1. Mose 1, 26, 27. Lasst uns Menschen machen, in unserem Ebenbild, uns ähnlich, damit sie herrschen über die Tiere, über all das, was ich geschaffen habe. Jetzt geht der Mensch hin und nimmt etwas aus der geschaffenen Schöpfung Gottes. Er schafft daraus ein Bild, vielleicht sogar eine Nachahmung von einem dieser Geschöpfe, einen Fisch, einen Stier. Und sagt, das ist mein Gott, das ist derjenige, der mir hilft, der mich rettet. Was für ein Widersinn. Wir sind die Ebenbilder Gottes, wir Menschen. Wir sind die Bilder Gottes und das heißt, dass Gott uns zum Träger seiner Herrlichkeit geschaffen hat am Anfang. Dass wir seine Herrlichkeit ausstrahlen, dass da, wo wir sind, Gott gegenwärtig ist. Wir sind ja seine Kinder. Wisst ihr, ne, wenn du mit manchmal jemanden kennst und dann lernst du irgendwie, ne, einen älteren Herrn lernst du kennen, du, ne, bist mit dem befreundet und irgendwann lernst du den Sohn kennen. Ne, und du denkst so, das ist ja, der ist ja der Vater, das ist ja wie der Vater sozusagen, ne? Der spricht genauso, der hat die gleiche Stimme, der hat die gleiche Art und Weise, wie er sich so gibt und so weiter, ne? Und ja, der Sohn vertritt den Vater, ne? Das war früher sozusagen in diesem ganzen, in den alten Kulturen war das gang und gäbe, dass es oft auch auf die Herrscher angewandt wurde, dass sie Söhne Gottes genannt wurden, die Könige. Weil sie sozusagen so eng verbunden waren mit Gott und sein Vertreter sozusagen waren, sein Stellvertreter. Aber nicht nur eingesetzter Vertreter, sondern ja, sie trugen die DNA sozusagen des Gottes mit sich. Und so hat Gott uns alle eigentlich ursprünglich gedacht. So hat er Adam und Eva geschaffen, dass sie Gott repräsentieren sollten. Aber es ist verloren gegangen. Wir haben uns abgewandt. Wir haben uns der Sünde zugewandt. Wir haben uns davon gelöst, Repräsentanten unseres Vaters zu sein, sondern wir wollten unser eigenes Königreich aufbauen. Wir wollten unsere eigenen Götter sein. Und Paulus beschreibt das so wunderbar in Römer 1. Lass uns das mal aufschlagen. Römer 1. Im Römerbrief, Kapitel 1 und Vers
Ja, lesen wir mal ab Vers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen. Und gerade im Menschen ist es zu sehen. Aber auch in der gesamten Schöpfung kannst du die Herrlichkeit des Schöpfers wahrnehmen, der das geschaffen hat. Es wird wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlicht noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Hier beschreibt Paulus die Ursünde des Menschen. Der Mensch in seiner Sündhaftigkeit verdreht alles und er macht aus dem wahren, lebendigen Gott ein Bild vom vergänglichen Menschen, von Vögeln, vierfüßigen, kriechenden Tieren. Also einerseits sind hier diese Götzenbilder gemeint. Aber wisst ihr, es geht bis dahin, dass wir Menschen vergöttern, vergöttlichen, Idole daraus machen. Gott sagt, mach das nicht. Mach das nicht. Wenn du mich kennst, wenn du mein Kind bist, wenn du mich liebst, dann mach einen Menschen nicht zu deinem Gott. Wisst ihr, wir sind zwar das Ebenbild Gottes, aber wir sind alle miteinander Sünder, sind in Sünde gefallen. Du kannst keinen Menschen als Ebenbild Gottes anbeten, ihm folgen. Es geht nicht. Es gibt nur einen Vater. Und es gibt einen Meister, einen Rabbi. Und der ist nämlich das Ebenbild des lebendigen Gottes. Das steht in, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Richtige finde hier. In Kolosser 1, Vers 15. Steht auch noch an zwei, drei anderen Stellen. Das ist aber eine sehr prominente Stelle. Paulus spricht hier im Kolosserbrief auch von Jesus in Kapitel 1, der unser Retter ist, der uns erlöst hat, der uns unsere Sünden vergeben hat. Und Vers 15, dann steht da, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Und er kam auf die Erde, wurde Mensch. Und das ist eigentlich das größte Wunder, dass Gott nämlich ein Bild geschaffen hat von sich in Jesus. Und zwar ein Bild eines vergänglichen Menschen. Damit wir ihn begreifen, damit wir Sünder ihn begreifen, ihn verstehen können, hat er sich erniedrigt und hat gesagt, okay, ich nehme die Gestalt eines Menschen an, eines Knechtes, eines Dieners. Ich werde zum Menschen, obwohl ich Gott bin und die Menschen mir eben nicht gleich sind. Sie sind meine Kinder, sie sind mir ähnlich, aber sie sind ja nicht Gott. Und doch mache ich mich selbst so klein, werde zum Bild und ich nehme die Gestalt eines Menschen an. Er erniedrigte sich selbst. Dieser, der alles mit seinem Vater zusammen geschaffen hat. Durch den und zu ihm hin ist alles geschaffen. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und doch wird er klein, ein Mensch, vergänglich. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er hat das erfüllt, was Adam nicht erfüllt hat. Er ist der Träger der Herrlichkeit Gottes auf Erden gewesen. Und er hat selber gesagt, guck mal, ihr möchtet gerne den Vater sehen? So lange seid ihr mit mir zusammen und habt es immer noch nicht begriffen. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Sie konnten tatsächlich in Jesus Gott sehen. Die Herrlichkeit Gottes. Und so ist Jesus das Ebenbild und derjenige, der unser Meister ist, der unser Lehrer ist, der unser Herr ist, den wir dann auch anbeten. In ihm beten wir Gott an. Er ist eins mit Gott. Er ist das wahre Bild Gottes. Und da, wo wir es so schwer haben, ne, deswegen sagt Gott am Anfang zu seinem Volk Israel, mach dir kein Bild, weil es gibt nur ein Bild. Es gibt nur einen, den du anbeten sollst. Und das ist der Kommende. Das ist der, der kommen wird. Ein starres Bild, was du selber schaffst, das ist immer zu klein. Was ein Sünder schafft, ein Bild, was ein Sünder schafft, ein Bild, was ich mir von Gott mache, selbst eine Vorstellung von Gott, die ich mir mache, ist immer zu klein und sie ist immer mit Sünde behaftet, weil ich ein Sünder bin. Meine Erkenntnis ist zu gering. Ich kann es nicht ergreifen, ich kann es nicht erkennen. Paulus betet dafür, oh, möge Gott euch doch noch mehr schenken von der Erkenntnis dieses unfassbaren Gottes, von seiner Liebe, von seiner Güte und Gnade, von seinem ganzen Wesen, von seiner Heiligkeit und Herrlichkeit. Möget ihr doch immer mehr erkennen und erfassen. Aber ihr könnt es am Ende nicht erfassen. Es ist unfassbar. Dieser Gott ist unfassbar. Du kannst ihn nicht in eine Tüte packen. Du kannst ihn nicht in eine Kiste stecken. Und das Volk Israel hat es immer wieder verdreht. Sie haben die Bundeslade, wisst ihr, die Gott hineinstellen lassen hat in das Heiligtum. Ja, mit diesen Engeln da drauf. Und da drin waren die 10 Worte. Sie haben diese Bundeslade genommen und haben sie mit in ihren Krieg genommen und haben gedacht, ja, dadurch haben wir dann Gott bei uns und dadurch werden wir dann siegen. Im ersten Buch Samuel stehen die Geschichten. Und dann fahren sie vollkommen gegen die Wand mit dieser Taktik. Na, sie werden besiegt, die Philister nehmen sich die Bundeslade mit, ne? Ja, wir haben den Gott Israels uns geschnappt hier, ne? Völlig an dem vorbeizugehen, was eigentlich Gott geschenkt hat. Genauso mit der ehernen Schlange. Gott hat Mose gesagt, sie sollen er soll eine Schlange aus Eisen herstellen und sie aufrichten an einer Stange und alle Menschen, die von diesen Schlangen gebissen wurden, sollten darauf schauen und wenn sie darauf schauen, wurden sie gerettet. Was haben die Israeliten später mit dieser Schlange gemacht? Sie haben sie angebetet, es war ein Götze, es wurde zum Götzen Und später musste, ich glaube, Hiskia hat sie dann zerstört, der König Hiskia. Wisst ihr, und wir stehen immer wieder in dieser Gefahr, auch als wiedergeborene Christen, dass wir hineinrutschen darin, dass wir das verwechseln, was Gott geschaffen hat, was Gott benutzt, was er gebraucht, auch Menschen, die er gebraucht, im Reich Gottes. Er gebraucht Menschen auf wunderbare, herrliche Weise. Und was tun wir? Wir machen Idol daraus. Wir vergötzen dann Menschen. Aber es ist der Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist, der nicht sichtbar ist, der in den wiedergeborenen Menschen, er stellt das Ebenbild wieder her. Er gestaltet uns in Jesu Ebenbild um. Aber es sind nicht wir, sondern es ist der Geist Jesu in uns. Es ist Jesus in uns. Und deswegen sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Warum? Weil ich in euch lebe. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ich lebe durch den Heiligen Geist in euch. Deswegen leuchtet ihr. Und die Leute sollen das Licht sehen. Die sollen eure guten Werke sehen. Und was sollen sie tun? Euch anbeten. Vor euch niederfallen. Was hat Petrus gemacht, als der Hauptmann Cornelius vor ihm niedergefallen ist, auf die Knie und ihm die Ehre geben wollte? Was hat er gesagt? Komm, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch wie du. Was hat der Engel getan in der Offenbarung, als Johannes bei all dem, was der Engel ihm gezeigt hat, vor seinen Füßen niedergefallen ist und wollte ihn anbeten, hat der Engel gesagt, hey, hör auf, ich bin auch nur ein Diener Gottes, bete Gott an. Mach dir keine Götzen. Mach dir kein Bild. Bete das Bild nicht an, sondern bleibe dabei. Ich bin ein unvollkommenes Geschöpf und ich möchte mehr von dir. Ich möchte mehr von dir. Ich bin noch lange nicht fertig damit, dich zu erkennen. Na, Paulus hat auch gesagt, ich bin ergriffen, aber ich hab's noch nicht ergriffen. Meine Erkenntnis ist, ich schaue nur in einen Spiegel, in einen so einen beschlagenen Spiegel, aber ich werde von Angesicht zu Angesicht sehen. Es kommt der Tag, wo wir Gott sehen werden, wie er ist. Aber wir sind noch lange nicht da. Diese Liebesbeziehung, wisst ihr, das ist auch Liebesbeziehung, dass ich einen Menschen, den ich liebe, nicht schon in eine Kiste stecke und sage, so und so ist der. Wisst ihr, ein Mensch ist ein lebendiges Wesen, was sich entwickelt. Und so ist unser Gott, ein lebendiger Gott. Wir können ihn nicht in eine Kiste stecken. Du kannst, weißt du, 2000 Jahre lang studieren christliche Theologen die Schrift und forschen und bauen Theologien, theologische Gebäude, systematische theologische Gebäude und sind sie schon fertig? Haben sie Gott jetzt erfasst, erkannt? Nein. Nie. Erst an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir umgewandelt sind in sein Bild, dann erst werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Also, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Denn all das ist dazu bestimmt, Jesus anzubeten, das Ebenbild Gottes anzubeten. Es ist nicht dazu bestimmt, selbst das Bild zu sein Gottes, sondern es ist dazu bestimmt, ihn anzubeten. Wo lesen wir das? Das lesen wir in Philipper 2 zum Beispiel. An der Stelle, was ich gerade schon zitiert hatte, Philipper 2, da steht Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Hier werden diese Formulierungen eigentlich wieder aufgegriffen. und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Hier wird das nochmal aufgegriffen. Alles, was im Himmel oder auf Erden oder unter der Erde ist, alles muss sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So sehen wir es auch in Offenbarung 5. Erst wird jemand gesucht, der die Buchrolle veröffnen kann mit den 7 Siegeln. Aber was steht da? In Vers 3, niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Was steht dann aber in Vers 13? Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Erde, Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das alles kann nicht Gegenstand unserer Verehrung sein. Das hieße verwechseln den Schöpfer, den Herrn, mit dem Geschöpf. Nein, all das, was geschaffen ist, dazu bestimmt, den wahren lebendigen Gott und sein Bild anzubeten, Jesus Christus. Genau. Du sollst dich nicht niederwerfen oder nicht anbeten und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, das hatten wir letztes Mal schon, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das will ich nur ganz kurz jetzt nochmal machen, bevor wir ins Abendmahl hineingehen. Dieser Gedanke, dass die Schuld der Väter heimgesucht wird an den Kindern der dritten und vierten Generation. Das, was Gott hier deutlich macht, ist, wenn du den Weg der Sünde wählst, wenn du den Weg wählst, ohne Gott zu gehen, das hat Auswirkungen, nicht nur auf dein Leben, sondern das zieht sich hinein in deine, zu deinen Kindern, zu deinen Kindeskindern, zu deinen Urenkeln. Und das sehen wir, Geschwister, das sehen wir echt. Wenn man darüber nachdenkt, über unsere deutsche Geschichte, dann sehe ich das. Ich spüre, ich merke das in meinem Leben, in unserem Leben, in den Leben meiner Kinder. Wir sind die Enkel, wir sind die Urenkel teilweise schon, derer, die sich gegen Gottes Volk versündigt haben, aufs Schwerste. Und Gott hat gesagt zu Abraham, wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Und gerade da, man merkt es in den Familien, es sind tiefe Verletzungen, tiefe Risse da, tiefes Unvertrauen auch, Misstrauen, ganz großes Misstrauen, weil so viele von denen, die schuldig geworden sind, nicht umgekehrt sind, nicht ihre Sünde bekannt haben, nicht zu Gott zurückgekehrt sind, sondern ganz viele von diesen Nationalsozialisten haben einfach sind in ihrer Haltung so geblieben, wie sie waren. Und ihre Familien wurden weiter davon geprägt, auch wenn sie nicht diesen Dingen nachgefolgt sind, ist doch dieses ganze Misstrauen, diese ganze Zerstörung, die der Nationalsozialismus, die Judenvernichtung und dann der Weltkrieg gebracht hat, dieses ganze Misstrauen ist übergegangen auf die Kinder und Kindeskinder. So viel zerstörte Familien über Generationen hinweg. Es hat Auswirkungen, wenn du dich stellst gegen den lebendigen Gott, nicht nur für dich, sondern auch für deine Kinder und Kindeskinder. Aber wie groß, wie viel größer ist die Gnade, Wisst ihr, so groß auch unsere Sünde sein mag, aber wie viel größer ist die Gnade Gottes? Und das drückt Gott hier aus. Na, die Schuld, ja, sie reicht weit, ihre Auswirkungen reichen weit, sind sehr weitreichend. Aber die Gnade, wenn du kommst und herausgerettet wirst aus einer verfluchten Generationenfolge, du wirst herausgerettet, du bist der Anfang einer riesigen Kette von Segnungen, die weit, weit, weit reicht, soweit du gar nicht denken kannst. Es lohnt sich, in den Liebesbund mit Gott einzutreten. Es lohnt sich, in dem Liebesbund mit Gott zu leben und zu wandeln. Und das wollen wir jetzt im Abendmahl uns daran erinnern, daran das feiern, uns daran erfreuen, an diesen Liebesbund, den Gott mit uns geschlossen hat. Amen.